Individualisierung, Globalisierung, Digitalisierung. Das Lebensumfeld von Familien ist im 21. Jahrhundert durch einen ständigen Wandel gekennzeichnet. Schon seit 2007 wird bei den Hohenheimer Tagen der Familienpolitik diskutiert, wie sich Elternschaft verändert und wie die aktuelle Familienpolitik darauf reagiert. Die 8. Ausgabe der Tagungsreihe beschäftigte sich insbesondere mit der wachsenden Diversität von Familien, aber auch mit den Chancen und Herausforderungen im digitalen Zeitalter, Fragen nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und insbesondere mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf Familien. Denn ganz besonders das Lebensumfeld von jungen Menschen hat sich drastisch verändert. Sie mussten ihre komplette Lebenswelt neu organisieren. Einen Einblick, was das mit ihnen gemacht hat, wie sie sich fühlen und welche Sorgen sie umtreiben, geben die Online-Befragungen Jugend und Corona. ForscherInnen der Universitäten Hildesheim und Frankfurt am Main haben die Erhebungen im April und November 2020 und im Dezember 2021 durchgeführt. Jugendliche eines Expertinnenteams der Bertelsmann Stiftung haben sich die Ergebnisse der Studien des Forschungsverbundes dann nochmal angeschaut und aus ihrer Sicht interpretiert. Ergebnisse spreche ich mit Antje Funke. Sie verantwortet als Senior Expert das Projekt Familie und Bildung – Politik vom Kind ausdenken der Bertelsmann Stiftung. Mein Name ist Linda Huber, ich leite als Elternzeitvertretung den Fachbereich Gesellschafts- und Sozialpolitik 1 an der Akademie. Frau Funke, weshalb ist es denn so wichtig, die Jugendlichen selbst zu ihren Erfahrungen zu befragen und ihnen Gehör zu schenken, wie sie die Pandemie wahrgenommen haben?
Also das war letztendlich ja die Idee des Forschungsverbundes der Universität Hildesheim und der Universität Frankfurt. Und das sind Kindheits- und Jugendforscherinnen, die gleich zu Beginn der Corona-Pandemie den Eindruck hatten, dass tatsächlich die Jugendlichen so von der Bildfläche verschwinden und man gar nicht weiß, wie es denen wirklich geht und was da eigentlich passiert. Und ne, es wurden sehr schnell Lockdowns entschieden, aber keiner wusste, wie geht's den Jugendlichen damit, was sagen die. Und deswegen haben sich die Forscherinnen einfach sehr schnell, schon im April, Mai 2020, auf den Weg gemacht und eine erste Befragung gemacht, um eben genau da mal hinzuhören und den Jugendlichen eigentlich auch eine Gelegenheit zu geben, dass sie mal beschreiben können, sagen können, wie es ihnen geht. Und wir konnten da auf frühere Befragungen schon zurückgreifen, also hatten teilweise schon gute Fragebögen, die sie da hinzuziehen konnten. Und also ich meine, es ist ja auch bemerkenswert, dass wirklich sich zum einen sehr viele Jugendliche beteiligt haben an den Befragungen. Es gab ja dann noch zwei weitere JUKO-Wellen im Dezember 2020 und nochmal im Dezember 2021. Und da haben sich wirklich immer viele Jugendliche beteiligt und es haben auch sehr viele Jugendliche Freitextantworten genutzt. Also da auch nochmal in den eigenen Worten zu sagen, wie es ihnen gerade geht und was sie gerade umtreibt und worüber sie sich ärgern oder was sie bräuchten.
In den Medien herrschte ganz oft das Bild vor von Jugendlichen als die Regelbrecher, also diejenigen, die sich auf öffentlichen Plätzen treffen, die gemeinsam Party machen, die Abstandsregeln nicht einhalten und damit das Virus weiter verbreiten. Wie haben denn die Jugendlichen selber ihr Verhalten bzw. das Verhalten ihrer Peergroup wahrgenommen und bewertet?
Also genau über diese Darstellung von jungen Menschen eigentlich vor allem als Regelbrecherinnen haben sich tatsächlich die meisten Jugendlichen sehr aufgeregt, weil sie das überhaupt nicht adäquat oder angemessen fanden. Und es ist ja auch in der Tat so, dass sich die jungen Menschen eigentlich in der Pandemie als extrem solidarisch gezeigt haben. Also die allermeisten haben sich wirklich an die Regeln gehalten. Auch in den Studien zeigt sich, dass sie die Corona-Maßnahmen befürwortet haben und auch weiter befürworten. Die hatten selber große Ängste, Familienmitglieder anzustecken, Freunde anzustecken und so weiter. Also von daher ist das wirklich ein sehr verzerrtes Bild, was auch aus Sicht der jungen Menschen da in den Medien irgendwie dargestellt worden ist. Und was gleichzeitig eben nicht gesehen worden ist, dass sich viele junge Menschen solidarisch gezeigt haben, auch in der Form, dass sie zum Beispiel angefangen haben, Einkaufsdienste für ältere Menschen zu übernehmen und so weiter. Also gerade auch solche positiven Punkte sind irgendwie eigentlich kaum in der öffentlichen Debatte mal wahrgenommen worden. Und das war schon wirklich für viele junge Menschen hart und auch nicht wirklich nachvollziehbar.
Ja, und deutlich häufiger als über so positives Engagement haben wir eigentlich auch darüber gesprochen, wie sich die Bildung von Kindern und Jugendlichen vermeintlich verschlechtern wird durch Schulschließung, durch digitale Lehre, durch Wechselunterricht. Wie haben denn die jungen Menschen selber ihre Bildung in den letzten Monaten wahrgenommen?
Ja, also ich glaube, erstmal kann man sagen, das war so, sage ich mal, der zweite Stereotyp der Kindern und Jugendlichen so übergestülpt worden ist, dass sie tatsächlich eigentlich fast nur noch als Schülerinnen auch in öffentlichen Debatten wahrgenommen worden sind. Neben dieser Rolle als Regelbrecherin, ne, waren sie Schülerinnen, die eigentlich weiter funktionieren sollten, lernen und lernen und lernen, hat mal eine Jugendliche auch in der Corona-Studie geschrieben. Und Auch da haben Sie gesagt, das ist natürlich verkürzt, weil das Leben von jungen Menschen ist natürlich viel mehr als nur Schule. Aber natürlich ist Schule auch ein wichtiger Teil ihres Lebens. Und was Sie uns da auch immer wieder zurückgemeldet haben, ist, dass Sie wirklich sehr erbost darüber waren, dass Sie eigentlich nie einbezogen worden sind, wenn es um Schulthemen ging. Also so in der Tagesschau geht es zwar immer um Schule und Schulschließung, aber da sitzen eigentlich immer nur Erwachsene und nicht wir, die es wirklich betrifft, ne? Und selbst würde ich sagen, auch an vielen Schulen hat man eigentlich nicht die Chance genutzt, auch die Ideen von jungen Menschen da mal mit reinzuholen, gerade wenn es um digitale Bildungsangebote geht. Also auch da wurden sie kaum mal gefragt, wie könnten wir das hier bei uns an der Schule besser hinkriegen? Was funktioniert für euch gut, was funktioniert nicht gut? Also genau da hat sich total gezeigt, dass junge Menschen einfach nicht beteiligt worden sind, ne? Und dass sie auch nicht mal gefragt worden sind. Und natürlich waren die Schulschließungen und natürlich auch diese digitalen Lernformate, die mal besser und mal schlechter funktioniert haben, für die jungen Menschen eine totale Herausforderung. Ich meine, wenn die Schule wegfällt, bricht auch so ein bisschen der Tagesrhythmus zusammen. Man muss sich selber viel mehr strukturieren, selber viel mehr organisieren. Das ist manchen gut gelungen, bei anderen war es schwieriger und die haben sich damit sehr schwer getan. Und natürlich haben die auch sehr, sehr wohl selber gemerkt, dass sie da mit dem Stoff nicht hinterherkommen, sich Sorgen machen, auch um ihre eigene Ausbildung und wie es da so weitergeht. Und es ist auch tatsächlich so, dass im Dezember 2021 in JUKO 3 noch 40% der Schülerinnen angegeben haben, dass ihnen das Lernen zu Hause schwerfällt. Also dass es wirklich schwierig ist, da sozusagen auch wieder reinzufinden und zu gucken, wie geht es jetzt hier für mich weiter.
Dass das Lernen schwieriger war, das kann man sich gut vorstellen. Und Kinder und Jugendliche sind ja nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern haben auch sonst noch ein Alltagsleben, das sich bestimmt radikal verändert hat. Was haben denn die Jugendlichen dazu berichtet?
Ja, natürlich. Also ich meine, für die jungen Menschen sind ja auch in den Lockdowns tatsächlich eigentlich fast alle persönlichen Kontakte außerhalb der Familie weggebrochen. Ich meine, wir sind ja alle so ein Stück weit auf Haushalte reduziert worden, um die es ging in den Corona-Maßnahmen. Auch gerade junge Menschen kamen da ja nicht eigentlich irgendwie vor. Und das ist für Jugendliche natürlich ein totaler Einschnitt, die Freunde und Freundinnen nicht mehr zu sehen, die Mitschülerinnen nicht mehr zu sehen, dass all diese sozialen Kontakte nicht stattfinden können, Hobbys nicht mehr ausgeübt werden können, der Sport irgendwie nicht mehr so möglich ist wie sonst. Und das haben die Jugendlichen auch sehr stark weitergegeben oder auch ausgeführt. Und da muss man sich ja auch immer mal überlegen, was die Jugendphase eigentlich für eine Phase ist im Leben. Also es ist eine Zeit, in der man sich ausprobieren will, in der man natürlich auch mal feiern will, in der man Leute kennenlernt, in der man sich verlieben will und, ne, und natürlich auch mal über die Stränge schlagen will. Und all das hat ja Corona gar nicht möglich gemacht. Und das ist aber das, was eigentlich auch so ein bisschen Entwicklungsaufgabe in der Jugendphase ist. Und was die Zeit, glaube ich, auch für junge Menschen einfach enorm schwer und auch nochmal enorm intensiver gemacht hat als für uns, also Ältere. Also ich denke immer so 2 Jahre im Leben von jungen Menschen, das ist eine wahnsinnig lange Zeit, ne, in der eigentlich ganz viel passieren soll. Während für mich so als Anfang 50-Jährige sind 2 Jahre, das ist zwar auch nicht immer leicht gewesen, aber das ist ja kein Problem. Aber also ich hatte nicht das Gefühl, mir entgeht so was einmalig ist. Aber für viele junge Menschen ist, glaube ich, in der Zeit wirklich einiges weggefallen, was sie auch so nicht mehr nachholen können. Ist es noch die Abschlussfahrt mit der Klasse? Ist es der Abiball? Ist es wirklich der Traum, dass man eine Reise ins Ausland machen will, der dann zerplatzt ist und so weiter? Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen, was das wirklich gerade in dieser Lebensphase bedeutet, mit diesen Einschränkungen leben zu müssen.
Gab es denn bestimmte Gruppen, die ganz besonders unter den Auswirkungen von der Corona-Pandemie zu leiden hatten? Also gerade wenn ich an das familiäre Umfeld denke, gab es da große Unterschiede?
Den ganz deutlichen Unterschied, den wir in der Befragung auch sehen, ist, dass die jungen Menschen, die sich Sorgen um ihre finanzielle Situation machen, nochmal deutlich stärker betroffen sind von den Belastungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Also ich meine, das ist ja auch sehr gut nachvollziehbar, wenn ich mir überlege, man sitzt in einer sehr beengten Wohnung, man hat zum Beispiel auch gar keinen Platz in der Wohnung, wo man sich mal zurückziehen kann, wo man vielleicht auch Ruhe findet, um für die Schule was zu machen oder für die Ausbildung oder das Studium was zu machen. Es ist natürlich ungleich schwerer, wenn ich irgendwie in einer Familie lebe, die Haus und Garten besitzt oder sonst irgendwas, ne? Auch die digitale Ausstattung ist natürlich für wie jungen Menschen eine viel größere Herausforderung gewesen, als es in anderen Familien war und auch wie Eltern vielleicht unterstützen konnten. Ne? Also wenn Mutter oder Vater Berufe hatten im systemrelevanten Bereich und eben auch weiter zur Arbeit gehen mussten, dann ist es ja auch nicht ohne weiteres möglich, dass jemand da ist, der dann zu Hause auch beim Lernen für die Schule unterstützt und so weiter. Also das heißt, die Kinder und Jugendlichen hat es nochmal ganz besonders betroffen mit ihren Eltern und für die war die Pandemie eine besondere Belastung und das zeigen auch unsere Daten, dass sich eben gerade bei den jungen Menschen, die diese finanziellen Sorgen geäußert haben, auch tatsächlich die psychischen Belastungen nochmal deutlich höher sind und auch die Zukunftsängste noch größer sind als bei anderen jungen Menschen. Und das ist auch genau die Gruppe, die nochmal besonders hervorhebt, dass sie sagt, wir haben das Gefühl, dass die Politik uns eigentlich nicht wirklich wahrnimmt oder nicht ernst nimmt.
Was genau braucht es denn jetzt aus der Sicht der Jugendlichen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen? Und was braucht es aus Ihrer Sicht? Beziehungsweise unterscheiden sich diese Sichten denn überhaupt?
Also für mich unterscheiden sich die Sichten da nicht. Also ich meine, wir haben ja JUKO die Ergebnisse mit einer Gruppe von Jugendlichen diskutiert und die haben die Ergebnisse auch nochmal selber aus ihrer Sicht kommentiert. Und die sind auch sehr schnell zu dem Punkt gekommen, dass Corona ja eigentlich keine neuen Probleme geschaffen hat, sondern eigentlich hat Corona nur nochmal sehr stark offengelegt, was eigentlich schon die seit Jahren angestauten Defizite in der Kinder- und Jugendpolitik sind. Also entsprechend formulieren auch die Jugendlichen, und das würde ich auch so machen, ganz klar, dass wir da dran müssen. Also dass wir diese Defizite jetzt endlich mal ernst nehmen müssen und gucken müssen, dass wir sie beheben. Und das erste Thema ist für mich da wirklich die Beteiligung von jungen Menschen. Die muss wirklich so gestaltet werden, dass sie auch in Krisen funktioniert und dass sie nochmal deutlich ausgebaut wird. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich gucken, dass wir junge Menschen überall an allen Lebensorten gut einbeziehen, beteiligen und auch mitbestimmen lassen, sei es die Schule, sei es die Kommune, sei es die Uni oder auch der Ausbildungsplatz oder auch eben Bund- und Landesebene.
Wie kann denn so eine verstärkte Beteiligung in der Praxis konkret aussehen?
Ich glaube, das ist immer gar nicht so schwer, indem man wirklich auf junge Menschen zugeht, ihnen erstmal zuhört und sie auch wirklich ernst nimmt in dem, was man sagt. Also, dass man dafür einen Rahmen schafft. Und das kann man in der Schule machen. Und das geht aber über das hinaus, was wir momentan zum Beispiel an Schülervertretungen haben. Das muss eigentlich in jeder Klasse und auch in der ganzen Schule gelebt werden, indem auch Kinderrechte transparent sind in der Schule und auch da tatsächlich vorgelebt werden und auch demokratische Prozesse sozusagen vorgelebt werden. Bei Kinder- und Jugendparlamenten auf kommunaler Ebene, da gibt es ja einige, die sehr, sehr gut funktionieren. Es gibt aber auch einige Kommunen, da gibt es das noch gar nicht und es gibt auch keine Strukturen dafür. Und da ist es gerade wichtig, dass auch gute Strukturen geschaffen werden. Das heißt, diese Kinder und Jugendlichen, die sich in diesen Parlamenten und Räten engagieren, auch ein Budgetrecht und ein Rederecht haben in bestimmten Ausschüssen und Sitzungen. Und dass auch jemand da ist, der diese Beteiligungsarbeit pädagogisch begleitet und da auch für eine gewisse Kontinuität sorgt. Also das ist extrem wichtig. Und natürlich muss man dann auch überlegen, wie kann man das nochmal auf die Landesebene transferieren. Ne? Wie können junge Menschen auch auf der Landesebene und auch auf der Bundesebene beteiligt werden? Und es reicht eben nicht aus, wenn man sich einmal im Jahr mit ein paar jungen Menschen zusammensetzt oder sie dann irgendwann einmal anhört, sondern es geht wirklich darum, dann auch klare Transparenz zu schaffen und Rahmen abzustecken, welche Beteiligungsmöglichkeiten bestehen, wo habt ihr wirklich die Möglichkeit, auch mit Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, wo sind aber auch mal Grenzen sozusagen von solchen Beteiligungsmöglichkeiten, also da wirklich Transparenz zu schaffen und aber auch klare Möglichkeiten zu schaffen, wo eine Mitbestimmung möglich ist. Das ist extrem wichtig. Genau, das war so der erste Punkt, den die jungen Leute auch identifiziert haben und wo ich auch sagen würde, das ist extrem wichtig. Und der zweite Punkt, den sie auch gemacht haben, ist, wir haben das so nett überschrieben, unfaire Corona. Also, dass die Corona-Pandemie eben gerade nochmal sehr deutlich gezeigt hat, dass nicht alle jungen Menschen in Deutschland die gleichen Chancen haben auf gutes Aufwachsen und auch auf Bildung und Teilhabe. Und dass wir da wirklich ganz dringend rangehen müssen und auch im Prinzip Versprechen einlösen müssen, die wir in Deutschland immer wieder vor uns hertragen, so dieses Aufstiegsversprechen durch Bildung, dass wir das wirklich möglich machen. Und das erfordert in meinen Augen auf der einen Seite, dass man die Kinder- und Jugendhilfe wirklich nochmal stärken muss, dass man gucken muss, wie man Kinder und Jugendliche unterstützt, die jetzt auch spezielle Problemlagen zu bewältigen, besonders schwierige Situationen zu bewältigen, haben in der Corona-Pandemie extrem viel geleistet. Es hat sich aber eben auch gezeigt, dass da dringend mehr Ressourcen rein müssen und auch digitale Angebote zum Beispiel ausgebaut werden müssen. Ein Thema, was mir auch auf meiner Arbeit extrem wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich endlich Kinderarmut wirksam vermeiden in Deutschland. Da finde ich es sehr wichtig, dass die Politik jetzt den Weg gehen will, eine Kindergrundsicherung einzuführen, weil ich glaube, das ist ein richtiger und wichtiger Weg, denn wir wissen, dass Armut einfach einer der größten Entwicklungs- und Risikofaktoren für Kinder und Jugendliche ist und wir da rangehen sollten als Gesellschaft. Und dann ist es natürlich das Bildungssystem, was wir irgendwie in den Blick nehmen müssen. Also wir müssen wirklich den Umbau zu einem chancengerechten Bildungssystem angehen. Wir müssen in Bildung investieren. Das darf auf keinen Fall jetzt angesichts der Krisensituation, die wir gerade haben, wieder hinten rüberfallen, sondern wir brauchen wirklich Ressourcen. Wir brauchen gutes Personal, gut ausgebildetes Personal. Und ja, um das nochmal zusammenzufassen, also da darf es auch nicht um ein Nachholpaket nach Corona gehen, weil es geht nicht nur um Nachholen, sondern es geht da wirklich, glaube ich, um Neudenken und Chancen eröffnen.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke, Frau Funke. Wir sehen, die Familienpolitik hat noch einiges zu tun und muss auf vieles reagieren. Und vielleicht können wir ja schon bei den 9. Hohenheimer Tagen am 21. und 22. November 2023 ein erstes Zwischenfazit ziehen.